So, guten Morgen auch von mir. Ich muss erst mal gucken, wer alles da ist. Man spricht ja schließlich persönlich zu euch. Ich möchte gerne mit euch Gemeinschaft haben, mit euch ein Wort teilen aus dem Johannesevangelium. Und das ist meiner Meinung nach einer der schönsten Texte aus dem Neuen Testament. Ich weiß nicht, wie ihr darüber denkt, aber ich hoffe, er wird euch auch genauso lieb werden. Ich lese uns mal 1. Johannes 1, Vers 1 bis Kapitel 2, Vers 2. Da heißt es, was von Anfang an war, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und das Leben ist geoffenbart worden und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns geoffenbart worden ist. Was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und dies schreiben wir, damit eure Freude vollkommen sei. Und dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis in ihm ist. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, wir haben einen Beistand bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist die Sühnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die ganze Welt. Aus welchem Grund schreibt Johannes diesen Brief? Die Antwort finden wir gleich hier im Vers 4 des ersten Kapitels. Er sagt, unsere Freude soll vollkommen sein. Gelingt es Johannes mit seinen Worten, diese Freude bei uns zu entfachen? Ich hoffe es jedenfalls. Ich habe diese Predigt mit Im Licht Gottes wohnt die Freude überschrieben. Im Licht Gottes wohnt die Freude. Welche Botschaft gibt uns Johannes hier weiter? Er sagt in Vers 5, dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis in ihm ist. Licht und Finsternis können nicht zusammen existieren. Und um Verständnisschwierigkeiten zu beseitigen, was es bedeutet, dass Gott Licht ist, schiebt Johannes einen unmissverständlichen Nebensatz hinterher, der jede Unklarheit beseitigt. Er sagt, es gibt gar keine Finsternis in ihm. Entweder ist es hell oder ist es dunkel, dazwischen gibt es nichts. Finsternis ist in der Bibel unter anderem ein Symbol für die mangelnde Erkenntnis Gottes. Sie ist ein Bild für den Zustand der Heidenwelt, die in der Finsternis lebt, und auch eine Beschreibung des einzelnen Menschen, der in Sünde lebt. Sünde sind Werke der Finsternis, wie die Bibel sagt. Der Teufel versucht den Menschen durch die Sünde in seinen Bereich, in die Finsternis zu ziehen. Im Licht Gottes wohnt die Freude. Gott ist Licht. Freu dich am Leben mit Gott und das möchte Johannes uns durch seinen Text nahebringen. Das wahre Licht, so habe ich den ersten Gedanken zum Thema genannt, damit wir ein wenig Struktur erhalten. Das wahre Licht. Folgende Situation ist uns bestimmt schon einmal begegnet. Da liest jemand in einem halbdunklen Zimmer ein Buch. Und dann kommt eine andere Person herein und sagt, boah, ist das hier aber dunkel, und schaltet das Licht ein. Der Lesende hat das gar nicht so empfunden. Er hat sich an die Dunkelheit gewöhnt. Genauso ist es mit der Beziehung zu Gott. Der Mensch kann sich dort an eine Grauzone gewöhnen. Er denkt, dass doch alles in seiner Beziehung zu Gott in Ordnung ist. Es kann passieren, dass Menschen viele Jahre so leben. Diese Menschen denken vielleicht, ich gehöre zur Gemeinde, ich bin immer dabei, ich bin nicht dagegen, sondern für die Aussagen, die in der Predigt gemacht werden. Ich bin als Kind getauft, ich bin Mitglied der Kirche, ich bin genauso gläubig und halte mich an die Moral wie jeder der Anwesenden. Wie kann man so eine Situation verändern? Nun dazu mal ein Beispiel aus meinem Leben. Ich bin schon immer als Kind in der Kinderstunde gewesen, in der Jugendstunde, in der Gemeindestunde. Aber jedes Mal, wenn dazu aufgerufen wurde, dass der, der ein Leben mit Gott führen möchte, seine Hand hebt oder nach vorne kommt, dann habe ich immer so diesen Drang verspürt, diesem Ruf zu folgen. Und das habe ich dann auch endlich mit 16 Jahren gemacht. Und dann wusste ich, dass ich wirklich ein Kind Gottes war. Jetzt habe ich mich entschlossen, Gott ganz zu gehören und eine ganz klare Entscheidung zu treffen. Vor einer Woche sprach ich mit einem Missionar aus Frankreich über die Bekehrung. Ich sagte zu ihm, Bekehrung ist eine Kapitulation, keine Friedensverhandlung. Bei einer Bekehrung stimme ich Gott in allem zu, was er über mich sagt. Dass ich ein Sünder bin, dass nichts Gutes an mir ist, dass ich nichts tun kann, um meine Schuld zu bezahlen. Bei der Friedensverhandlung, da geht es um Bedingungen. Ja, ich will glauben, aber ich gehe nicht jeden Sonntag in die Kirche. Ich gebe nicht alle meine liebgewordenen Gewohnheiten auf. Ich will auch nicht zu fromm werden. Ich möchte die uneingeschränkte Kontrolle über mein Leben behalten. Und wenn das alles erfüllt wird, bin ich bereit, mich mit Gott anzufreunden. In der Predigt sind wir bei dem Gedanken, das wahre Licht. Johannes sagt ganz deutlich, dass es bei Gott gar keine Finsternis gibt. Stellt euch Gott einmal in dem Kreis eines Scheinwerferkegels vor, der auf eine Wand gerichtet ist und wir sehen nur diesen hellen, runden Teil, dieses Licht, was dort in die Wand oder sonst wohin geworfen wurde. Alles, was außerhalb dieses deutlichen, sichtbaren Kreises ist, gehört nicht zu Gott. Die dort beginnende Dunkelheit ist eine große Gefahr, wo man denkt, dass man doch eigentlich ganz nah am fest umrissenen Lichtkegel Gottes ist, aber ganz nah gibt es bei Gott nicht. Es gibt nur Licht oder Finsternis. Petrus schreibt uns in seinem ersten Brief die mutmachenden Worte zu: Christus hat uns aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen. In der Einleitung zu unserem Text heißt es in Vers 2, dass in Christus das Leben geoffenbart wurde. Ein Leben, so heißt es weiter, das bei und von dem Vater kommt. Die Quelle ist absolut verlässlich und qualitativ. Als wir noch in der Finsternis oder in einer grauhaften Vorstellung waren, was wahres Leben ist, hat Gott uns seinen Sohn gesandt, damit wir endlich wissen, was Leben ist. David schreibt im Psalm 36, denn bei dir ist der Quell des Lebens und in deinem Licht sehen wir das Licht. Wir haben uns mit dem wahren Licht beschäftigt, mit der deutlichen Vorstellung der Person Gottes, die uns auffordert, ganz entschieden ins Licht zu treten und keinen Kompromiss mit der Finsternis zu machen. Und das ist die Botschaft, die Johannes uns hier gebracht hat. Der nun folgende Abschnitt heißt die Täuschung. Vers 6 sagt uns ganz klar, was Täuschung ist. Da heißt es, wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, lügen wir und tun nicht die Wahrheit. In diesem Vers wird behauptet, mit Gott Gemeinschaft zu haben, obwohl der Lebenswandel nicht Gottes Wesen entspricht. Wie kommt man zu so einer Meinung? Nun, es kann Unkenntnis darüber sein, wie der christliche Glaube gelebt werden kann und soll. Jemand sagt, dass es keine christliche Religion ist, wenn kein moralisches Bemühen und Bereitschaft zur Kritik am Verhalten vorhanden ist. Es ist keine christliche Religion, wenn kein moralisches Bemühen und Bereitschaft zur Kritik am Verhalten vorhanden ist. In der Bergpredigt fordert Jesus, ihr sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Da liegt die Messlatte sehr hoch. Auf jeden Fall kann man nicht ein Leben führen, das dem Wesen der Finsternis entspricht und gleichzeitig behaupten, so wie Vers 6 es hier sagt, im Licht zu sein. Der Christ soll im Licht wandeln. Das ist kein Ziel, das nur erreicht werden kann, wenn man vollkommen ist. Im Licht wandeln geschieht da, wo der Christ sich mit seinen Taten, seinen Gedanken, seinen Wegen in das Scheinwerferlicht Gottes stellt und bescheinen lässt. Alles, was ich einfach so nebenbei tue und schalte die Gedanken aus und sage mir, das tue ich einfach, das mache ich ohne Gott, bewegt sich nicht auf diesem Weg hin, in seinem Licht zu sein. Der Christ stellt sich in das Scheinwerferlicht Gottes, weil er sich von Gott korrigieren lassen will, um ihm zu gefallen, mit ihm Gemeinschaft zu haben, mit ihm, in dem kein bisschen Finsternis ist. Selbst wenn wir mit allerbester Bereitschaft im Licht wandeln, heißt das nicht, dass wir keine Sünde haben. Paulus sagt in 1. Korinther 4, ich bin mir selbst nichts bewusst, aber dadurch bin ich nicht gerechtfertigt. Aber trotzdem kann ich mit meiner Bereitschaft ins Licht treten, dass mein Leben korrigiert werden darf. Wie kommt jemand dazu, zu behaupten, keine Sünde zu haben? Nun, vielleicht ist das Bewusstsein für die Sünde nicht vorhanden. Oder die Sünde wird nur als Schwäche des Charakters angesehen, die doch ein jeder hat, sagt man sich. Deshalb ist man bereit, wie Vers 8 es hier sagt, zu behaupten, dass man keine Sünde hat. In Vers 8 steht, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Sünde wird hier in Vers 8 in Einzahl gebraucht, im Singular. Und damit ist die Sünde gemeint, die eigentlich Kern unseres Wesens ist und die uns von Gott trennt. Wo diese Erkenntnis nicht vorhanden ist, betrügt man sich selber. Man denkt nur daran, dass man eben ab und zu ein wenig sündigt und vielleicht das wieder durch gute Taten bereinigen kann. Das ist aber nicht die Wahrheit, sondern ein Betrug des Teufels. Auch in Vers 10 lesen wir, dass die Sünde verharmlost wird und nicht als von Gott trennend angesehen wird. Da heißt es, wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. In unserem Text begegnen uns immer wieder die Worte Lüge und Wahrheit. Jesus sagt vom Teufel, er ist der Vater der Lüge, also er hat schon immer gelogen. Und er lügt, um dem Menschen zu schaden. Im Gegensatz dazu sagt Jesus von sich, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Es geht letztendlich um die Entscheidung, wem ich folgen will. Wer die Dunkelheit liebt, lässt sie über sein Leben bestimmen. Alles wird getan, gesagt, geglaubt, was der Dunkelheit Vorschub leistet. Dann ist man den Lügen des Teufels erlegen und verbreitet jetzt selber seine Lügen. Dann lebt man nicht mehr in der Wahrheit und entfernt sich immer weiter von ihr. Ich habe mich gefragt, was habe ich von einem Leben im Licht? Stell dir noch einmal diesen Kreis dieses Scheinwerferkegels vor, in dem Gott die Mitte ist. Und da, wo Gott ist, da ist Leben. Da ist das, was wir suchen. In diesem Kreis, da gibt es das Leben Gottes mit Freude, Friede, Geborgenheit, Sicherheit, Gewissheit, Friede, Sinn, Genuss. Der Prediger Salomo schreibt, dass jeder Mensch isst und trinkt und Gutes sieht bei all seinen Mühen, das ist eine Gabe Gottes. Gott will uns beschenken. Der Psalmist sagt im Psalm 16, Fülle von Freuden ist vor deinem Angesicht. Nicht nur ein bisschen, sondern Fülle. Und mit Angesicht ist immer die Nähe Gottes, die unmittelbare Gemeinschaft mit ihm gemeint. Hast du diese Gemeinschaft schon einmal erlebt? Oder ist sie dir durch Sünde oder der Betriebsamkeit des Lebens verloren gegangen? Es gibt nichts Besseres, als vor dem Angesicht Gottes zu sein. Du darfst immer wieder dorthin zurückkehren. Und manchmal ist es ein weiter, beschwerlicher Weg, weil sich Dinge in deinem Leben verändern müssen. Dann musst du eine Entscheidung treffen und ein Ziel verfolgen, dass du sagst, jawohl, ich möchte vor dem Angesicht Gottes leben können, möchte dort seinen Segen erfahren und seinen Frieden in meinem Herzen. Und Gott ist bereit, uns mit seiner Gegenwart zu erfreuen, mit Dingen, die keinen bitteren Beigeschmack hinterlassen oder betrügen, auseinanderbringen, zerstören und knechten. Das ist nämlich die Folge, wenn man das Licht verlässt und in die Dunkelheit tritt. Dort kämpft man um sein Vergnügen, um Leben, um Erfüllung. Es wird ein gewaltiger Aufwand getrieben, der sich aber meistens nicht auszahlt. Ich musste da an eine Liedstrophe denken von »Ich bin durch die Welt gegangen«, da heißt es, »Sie suchen, was sie nicht finden, in Liebe und Ehre und Glück, und sie kommen belastet mit Sünden und unbefriedigt zurück.« Wer die Gemeinschaft mit Gott verlässt, ist nicht nur ein Deserteur, sondern er kämpft jetzt auch für die andere Seite, weil er die Werke der Dunkelheit tut und diese vermehrt. Im Licht Gottes, da wohnt die Freude. Und diese ermutigende Aussicht will dir Johannes mit seinen Worten vermitteln. Das ist sein Ziel. Er lädt dich ein, deine Wege zu bedenken und wahre Freude bei Gott zu suchen und zu finden. Die Hilfe, so lautet der nächste Abschnitt unserer Betrachtung. Hilfe finden wir in der Person Jesu. Wir haben Vers 5 gelesen. Dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist. Nicht nur Gott, sondern auch Jesus wird mit Licht umschrieben. In Johannes 8, Vers 12 lesen wir seine Selbstbehauptung, seine Selbstdarstellung, wo er sagt, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Unser Text hier im ersten Johannesbrief hebt die Lichtgestalt Jesu, seine Größe und sein Tun hervor. Sünde ist die Ursache für den Verlust des Lichtes. Wie können wir verhindern, dass Sünde uns weiterhin von Gott trennt? Nun, das lesen wir in Vers 9. Da heißt es, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht. Also nicht zornig und nachtragend und wer weiß was alles, sondern ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Unser Text enthält die wunderbare Botschaft, dass du immer wieder aus der Finsternis in das Licht zurückkehren darfst. Ich musste da an die Schilderung in so manchem Roman oder Film denken. Da wird jemand ertappt und es sieht total ausweglos aus, dass er sich jemals aus irgendeiner Sache herauswinden kann. Und wir denken, wenn wir zuschauen oder wenn wir lesen, Mensch, gib doch deine Fehler zu. Dann besteht die Chance für dich. Wenn du jetzt versuchst, dich herauszureden, dann wird alles nur schlimmer oder sogar vielleicht hoffnungslos. Genau diese Situation schildert uns das Buch der Sprüche in Kapitel 28. Da heißt es, wer seine Verbrechen oder wer seine Sünde zudeckt, wird keinen Erfolg haben. Wer sie aber bekennt und lässt, wird Erbarmen finden. In Vers 9 haben wir gelesen, dass Jesus uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Keine Sünde, ob sie uns bewusst ist oder zu groß, wie wir sie auch empfinden mögen, wird nicht vergeben, auch wenn wir sie 100-mal getan haben. Wenn Jesus von uns verlangt, 7-mal, 70-mal zu vergeben, ich glaube, dann ist es für ihn auch kein Problem, uns genauso oft und noch mehr zu vergeben. Gott ist unsere sündige Natur nicht verborgen. Und deshalb beten wir ja auch im Vater unser immer wieder und vergib uns unsere Schuld. Gottes Vergebung kennt keine Grenzen. Im Psalm 103 lesen wir ebenfalls, der dir vergibt alle deine Sünden. Jemand sagte mir einmal, Gott vergibt nur unbewusste Sünden. Und dazu war auch noch der Meinung, dass er keine bewussten Sünden tut. Er meint also, wie gesagt, Gott vergibt nur unbewusste Sünden, also Dinge, die ich im Affekt tue oder mir nicht bewusst ist, dass das eine Sünde ist. Da gibt uns die Bibel aber ganz andere Beispiele. Der König David beging Ehebruch und tötete Uriah, um seine Tat zu vertuschen. Und das geschah alles ganz, ganz bewusst. Also wir Menschen sündigen ganz bewusst. Als der Prophet Nathan zu David kam und ihm die Sünde auf den Kopf zusagte, gab er seine Schuld zu und erhielt die Zusage der Vergebung. Jesus sagt in Lukas 22 zu Petrus, dass er ihn verraten wird. Aber so wörtlich dann im Folgenden sagt Jesus zu ihm, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört, und wenn du einst zurückgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Ich glaube, Jesus betet auch für dich und für mich genauso. Petrus hat sich wegen einer Sünde nicht für immer im Dienst Jesu qualifiziert, sondern er durfte erleben, dass Jesus ihm vergibt und dass Jesus ihn immer noch liebt. Die Bibel nennt uns viele Beispiele für den Umgang mit der Sünde. Ich lese uns Galater 6, Vers 1, wo es heißt, Brüder, wenn ein Mensch von einem Fehltritt übereilt wird, so bringt ihr die Geistlichen einen solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Und dabei gib auf dich Acht, dass nicht auch du versucht wirst. Jeder kann vielleicht einmal einen Fehltritt tun. Es geht bei der Sünde des anderen aber nicht darum, jemanden bloßzustellen, deutlich zu machen, wie schlecht er ist, sondern es geht darum, jemanden zurechtzubringen, zu gewinnen, zu ermutigen. Jesus Christus ist für unser Heil auf die Welt gekommen. Er hat die Strafe für unsere Sünden bezahlt. Wir finden in unserem heutigen Abschnitt eine Darstellung des vollkommenen Erlösungswerkes Jesu, dem nichts hinzugefügt werden kann und muss. Wir lesen immer wieder in Vers 7, er reinigt uns von jeder Sünde. Vers 9, er reinigt von jeder Ungerechtigkeit. In Kapitel 2, Vers 2, er ist die Sühnung der Schuld der ganzen Welt. Nachdem ich für diese Predigt aufgeschrieben habe, dass ich doch viele Jahre ohne Bekehrung gelebt habe, habe ich mich gefragt, warum ich mich nicht noch eher bekehrt habe. Und mir kam in Erinnerung, dass ich mich als noch zu schlecht achtete, um ein Christ zu sein. Das war ein betrügerischer Gedanke. Ich hätte nur ans Licht treten brauchen und meine Sünden bekennen müssen mit der Bereitschaft, von nun an mich von Gott leiten und korrigieren zu lassen. Jesus sagt, er ist nicht für die Gerechten gekommen, oder besser gesagt für die, die sich für gerecht halten, sondern für die Sünder. Diese sucht er und nimmt sie an. Er trug die Schuld in der ganzen Welt und auch meine und auch deine ganz gewiss. Ich sprach vorher von dem Erlösungswerk Jesu und deshalb habe ich unbedingt die beiden Verse aus Kapitel 2 noch mit hinzugenommen. Hier sehen wir, wie die Dreieinigkeit an der Erlösung arbeitet. Jesus ist für den reuigen Sünder, für den, der sich in das Licht Gottes stellt, ein Beistand, ein Advokat, ein Strafverteidiger. Die Gottheit bestärkt sich in der Gerechtigkeit, weil sie immer juristisch gerecht handelt. Sünde, auf die der Tod steht, wird und kann aus Gnade vergeben werden. Es ist nicht unsere Aufgabe, den bösen Gott irgendwie zu besänftigen. Da benötigt es keine Gaben, Gebete oder besonderen Opfer, sondern Jesus hat die Strafe für die ganze Welt gesühnt und er kann deshalb als Advokat auf Freispruch und auf Gnade plädieren. Er hat für alle gesühnt, auch für dich und für mich. Und deshalb dürfen wir immer zuversichtlich ins Licht Gottes treten. Im Licht Gottes wohnt die Freude. Das ist die Botschaft, die Johannes uns unbedingt vorstellen möchte. Und er möchte dich dort einladen, dass du dort mit ihm zusammen in diesem Licht bist. Unser Gott ist Licht, in dem wir alles haben, was wir benötigen und ersehnen. Wir sind immer eingeladen, in die Gegenwart Gottes zu treten, um in seinem Licht zu leben. Und möglich ist dies ja, weil Jesus uns befreit hat. Werner hatte vorhin schon Kolosser 1, Vers 13 gelesen. Da heißt es, Jesus hat uns errettet aus der Macht der Finsternis. Wir erleben täglich einen Kampf, in dem die Finsternis uns mit Macht und List aus der Gegenwart Gottes bringen möchte. Aber Gottes Gnade und Erlösung ist so groß, dass wir jederzeit wieder aus der Finsternis in sein wunderbares Licht kommen dürfen. Wir dürfen mit ihm Gemeinschaft haben. Aber noch viel mehr, in Vers 3 sagt Johannes, dass er uns diese Botschaft verkündigt, damit wir auch untereinander Gemeinschaft haben können. Wir brauchen den geistlichen Bruder, die Schwester an unserer Seite. Ich lese gerade die Sprüche und da heißt es ja auch, wie gut es ist, dass man einen Bruder, eine Schwester in Gott zur Seite hat. Und das haben wir heute auch gehört, wo Juliane doch im Gebet gebeten hat. Freuen wir uns, wenn ihr mitbetet. Ich weiß nicht, wie Gebet funktioniert und wie oft man für eine Sache beten soll, aber die Bibel fordert uns dazu auf und sagt, dass das gesegnet ist und dass Gott jedes Gebet hört und dass er handelt, wann und wie er möchte doch auch. Aber wir brauchen eben die Geschwister und wir dürfen Gemeinschaft untereinander haben. Wir dürfen uns helfen, stärken, ermutigen. Und das passiert im Licht Gottes auch, weil Gott mit uns Gemeinschaft haben möchte und weil er auch die Gemeinde errettet hat, nicht nur den Einzelnen. So lasst uns zu Gottes Ehre und zu unserem gemeinsamen Heil in Gottes Licht treten und uns in diesem Licht freuen, weil dort etwas zu finden ist, was wir nicht bereuen. Dort ist Vergebung der Sünde, Gemeinschaft mit Gott und der Gemeinde und Gaben, die unserer Seele gut tun. In Gottes Licht wohnt die Freude. Ich möchte hier schließen an dieser Stelle und möchte darum bitten, dass wir vielleicht mal eine Minute Ruhe bewahren, über den Text nachdenken und dann werde ich noch mit uns beten. Lieber Vater im Himmel, du sagst, dass du in einem Licht wohnst, wo wir sündige Menschen eigentlich gar nicht hinkommen können. So rein und klar ist es bei dir, aber du lädst uns ein und du hast uns errettet, dass wir durch den Kreuzestod deines Sohnes doch auch ewig leben dürfen und in diesem Licht doch auch dann eines Tages ewig sein dürfen. Aber auch jetzt dürfen wir in deinem Licht stehen. Wir dürfen es genießen, bei dir zu sein, der du uns errettet hast, der du uns befreist von bösen Gedanken, von Nöten, von Sorgen, alles das, was uns umtreibt und bewegt. Du rufst uns zu dir, dass wir bei dir Gemeinschaft haben. Und so freue ich mich doch, dass wir auch Zugang zu dir haben, immer wieder, dass wir dir nicht lästig werden mit unserem Wesen, mit unserer Art, mit unseren Sünden, sondern dass du uns einlädst und rufst, dass wir zu dir kommen dürfen. Und ich preise dich doch, dass du auch deine Zusagen hältst. Und dass wir bei dir das Leben in Fülle doch auch immer wieder erleben dürfen. Danke, dass du uns einlädst, vor dein Angesicht zu kommen, ohne Scheu und ohne Angst. Amen. Ich bitte darum, dass wir für den Segen aufstehen. Und ich denke, heute passt zu dem Text auch ganz gut dieser aaronitische Segen aus 4. Mose. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Wir hören noch auf ein Postludium und dann wünsche ich allen ein gesegnetes, längeres Wochenende und eine schöne Zeit draußen an Gottes wunderbarer Natur.